Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Walter. Ich bin hier bei Dr. Burkhard Spellerberg. Burkhard Spellerberg ist Vorsitzender des Vereins Rosen und Gartenwelten in Hannover. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir waren gemeinsam auf den großen Gartenbühnen des Landes Niedersachsen, also bei Zwischenahn im Park der Gärten, haben da Rosenberatung angeboten. Und wir waren auch in Bückeburg auf der Landpartie und haben dort auch über Pflanzen gesprochen. Und die Rose soll unser erstes Thema heute sein. Und da wir uns schon lange kennen, bleiben wir einfach beim Du.
Ich freue mich, dass wir heute hier sitzen können und uns über die Rose verständigen.
Das ist ja das erste Thema in unserem Natur- und Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Die Rose, ja, in fast jedem Garten steht mindestens eine Rose. Ich frage mich ja immer, was ist denn dran an diesem Gewächs? Es hat eine Blüte oder viele Blüten, grüne Laubblätter, da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Stauden oder Gehölze, die das auch haben. Und dann hat sie auch noch Stacheln, also ist auch noch manchmal gemein zu mir. Warum fasziniert die Rose die Menschen so?
Ja, die Rose hat irgendwo was Mystisches und sie blüht toll, sie kann duften. Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, wenn man heute die neuen Züchtungen sieht, sie ist ziemlich unkompliziert, auch wenn manchmal in den Beschreibungen oder in irgendwelchen Meinungen gemeint wird, eine Rose ist schwierig. Die Rose ist nach wie vor eine wunderschöne Pflanze und passt eigentlich auch überall hin.
Und das ist ja auch schon seit Jahrhunderten die Meinung von ganz vielen. Also die Liebe zur Rose, die reicht ja weit, weit zurück. Aus dem 17. Jahrhundert vor Christus, da stammt ja das berühmte Fresko mit dem blauen Vogel. Darauf ist im Palast von Knossos auf Kreta ja eine Rose zu sehen.
Genau, und wenn man sieht, was dann in der Zwischenzeit alles mit der Rose, um die Rose sich entwickelt hat, Gedichte, interessante Bilder, wie auch immer, kommen wir aber zurück zu dem, was die Rose heute ist. Man kann sagen, seit 200 Jahren gibt es eine fantastische Züchtung und wir möchten heute einfach erreichen, dass man sagt, eine Rose ist einfach, ist toll, sie blüht und sie ist unkompliziert.
Und sie muss aber auch nicht immer so weit erhoben dastehen, also als Königin der Blumen bezeichnet werden. Woher stammt eigentlich dieser Ausspruch? Weißt du das?
Das hängt davon zusammen, dass früher Königshäuser sich mit der Rose umgeben haben, dass man den Duft geschätzt hat, dass man die Blütenblätter genutzt hat, um irgendwelche opulenten Gelage mit Rosenblütenblättern zu berieseln. Und das ist etwas, das hat die Rose so hochgehoben heute. Sie ist einfach ein wunderschönes Gehölz, passt in jeden Garten, einfach unkompliziert.
Die Römer, die haben das ja ziemlich weit getrieben. Da gab es sogar Tote bei großen Festen durch die Rose.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich wüsste gar nicht, wie eine Rose einen umbringen kann. Aber wenn man so ungefähr sich vorstellt, dass da kiloweise, zentnerweise Blütenblätter auf die Trinkenden und die Feiernden runtergerieselt sind, es gibt Bilder, die das zeigen, fragt man sich, was mit den Römern bloß los war. Aber kein Problem, sie haben es übertrieben und deswegen gibt es sie auch nicht mehr so richtig.
Und die Rose hat ja dann so ihren Siegeszug angetreten. Kreuzfahrer haben Rosen aus fernen Ländern mitgebracht. Es gab dann die Wildrosen aus Amerika und Asien. Die sind zuerst nach England und dann auf das europäische Festland gekommen. Also die Spur der Rose zieht sich durch die Geschichte und ist aber auch längst noch nicht zu Ende. Sie wird ja, wie ich schon sagte, von vielen Menschen als Königin der Blumen bezeichnet. Und da gibt es ja auch ein Gedicht einer Dichterin, die auch schon lange tot ist. Also 600 vor Christus soll sie gelebt haben. Sappho von Lesbos. Weißt du da die Zeilen, die da entscheidend sind?
Nein, die weiß ich wirklich nicht, sondern ich habe mich einfach mit der Blüte befasst.
Okay, aber ich weiß es. Und dann will ich das auch nicht für mich behalten, sondern einfach mal hier vortragen. Also in diesem Gedicht von Sappho von Lesbos heißt es in einigen Zeilen: Wie ein jungfräulich Erröten zieht es durch die Gärten hin. Oh, die Rose, ach, die Rose ist der Blumenkönigin. Toll, oder?
Ja, das ist einfach klasse, aber kommen wir zurück zur Realität.
Nee, ich finde das echt, also sowas muss man mal ein bisschen würdigen, so ein tolles Gedicht.
Das Gedicht ist ja wunderbar und man kann sich auch sicherlich irgendwo in ein Stück Holz fräsen lassen und im Garten aufhängen und sagen, ich kenne die Rose und kenne die Gedichte, aber ich möchte zurückkommen zu dem, was die Rose heute so leisten kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich heute ein modernes Auto fahre, dann schaue ich auch nicht in die frühere Autogeschichte, sondern ich nutze heute eine Technik, die aktuell ist. Und ich komme immer wieder auf die neuen Züchtungen zurück und sage, da gibt es so tolle Sorten, die blühen, die duften. Und ich sag's mal etwas brutal, weg mit dem alten Charme, hin zu den neuen tollen Sorten.
Egal, ob ich eine neue Sorte habe oder auch eine alte, ich kann mir das Leben mit der Rose leicht oder schwer machen. Ich kann es mir leicht machen, wenn ich vorher, bevor ich losgehe und eine kaufe, mir erstmal überlege, wo in meinen Garten soll sie eigentlich hin? Was ist da der ideale Standort?
Es sollte nicht unter anderen Pflanzen sollte die Rose stehen, das heißt, es sollte kein Tropfregen auf sie fallen, sie sollte nicht unter einem Apfelbaum stehen und sollte also luftig und in der Sonne stehen. Also sonniger Standort in jedem guten Gartenboden. Dort, wo Stauden wachsen, wo auch andere Ziergehölze wachsen, dort wächst auch eine Rose, also sie ist sehr leistungsstark.
Nun denke ich aber, viele, die das jetzt hören, werden sagen, ja, der kann ja toll erzählen, aber unsere Rose, die muckelt dahin, die kommt nicht so richtig in Gang, die ist ständig krank. Also der richtige Standort ist mal erstmal entscheidend, dann kommen wir dazu, wie pflanze ich denn eine Rose richtig, damit sie sich dort auch wohlfühlt?
Das ist erstmal eine Frage, ich muss die richtige Sorte auswählen. Da gibt es genug Informationen, auch hier bei NDR, wo ich also dort sehr gute Sorten, neue Sorten, auch sehr widerstandsfähige Sorten finden kann. Also wie pflanze ich sie? Ich sollte ein Pflanzloch ausheben in der Größe etwa eines 10-Liter-Eimers und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann eine wurzelnackte Rose im Herbst pflanzen oder ich kann eine Containerrose blühend eigentlich in der ganzen frostfreien Zeit pflanzen.
Also Containerrosen, das sind die, die es also praktisch ständig gibt, die im Topf sind und immer auch schon was Grünes dran haben, im Frühjahr auch schon eine Blüte. Das ist ja für viele interessant. Die wollen ja eigentlich nicht diese Wurzelnackten, weil da sagte mal jemand zu mir, das sieht aus wie so ein alter Strunk. Unten guckt ein bisschen Wurzel raus, oben auch mal so drei Triebe, aber da ist nichts, was ich erkennen kann. Also wie wird die? Da ja, fühle ich mich dann so ein bisschen, ja, so als würde ich auf eine Überraschung warten dann im nächsten Jahr. Obwohl aber diese ja wurzelnackten Rosen preiswerter sind als die Containerrosen.
Natürlich, die wurzelnackte Rose, was ist wurzelnackt? Wurzelnackt heißt, die Rose ist im Herbst gerodet worden, ist dann im Kühlraum gelagert. Ich kann sie im Herbst dort kaufen oder ich kann sie im Frühjahr nach dem Winter von einer Baumschule oder von einem Rosenzüchter kaufen. Sie hat keinen Laub. Und das ist eigentlich das bessere Pflanzsystem, weil die besser anwächst. Und natürlich sieht man heute das Bestreben, dass also ein Kunde, ein Gartenfreak, ein Gartenliebhaber, ein Gartenliebhaber möchte sehr gerne sehen, was er kauft. Er geht also in eine Baumschule, in ein Gartencenter und kauft dort eine blühende Rose in einem Topf. Die kann er mitnehmen, kann sie auspflanzen und kann sich so richtig schön darüber freuen oder jemand anders damit eine Freude machen.
Also das Pflanzen, wir sind noch nicht am Ende mit dem Pflanzen. Ich habe das Pflanzloch ausgehoben, nehme die Rose aus diesem Plastiktopf, aus diesem Container raus. Die Rose besteht ja eigentlich aus zwei Teilen, aus der ja, Edelsorte und aus der Unterlage. Verbindungsteil ist die Veredelungsstelle. Wie gehe ich mit dieser Veredelungsstelle um, also dieser kleine Knubbel im unteren Bereich der Rose?
Das ist eigentlich eindeutig zu sagen. Dieser Knubbel, also die Veredelungsstelle, gehört bei der wurzelnackten Rose ungefähr 1 Zentimeter unter die Erde, damit er während des Winters nicht austrocknet. Bei einer Containerrose kann man davon ausgehen, dass also die Oberfläche des Topfes gleichzeitig mit der Erdoberfläche mit meinem Pflanzloch abschließen sollte. Da kann ich gar nichts falsch machen. Ich muss natürlich, wenn man diesen Sommer jetzt sieht und den letzten sieht, wenn ich also eine Containerrose pflanze, also ich nehme sie aus dem Topf raus und man kann sich gar nicht vorstellen, es gibt wirklich Kunden, die pflanzen eine Rose, eine Containerrose, die blüht, in einem Kunststofftopf wächst, mit dem Topf ein, was natürlich nicht zu verstehen ist, aber es geschieht. Also der Kunststofftopf muss natürlich weggenommen werden, ich pflanze die Containerrose dann in den Boden ein.
Bei der wurzelnackten Rose, das müssen wir vielleicht noch sagen, die sollte vorher über Nacht oder vielleicht sogar 24 Stunden in einen Wassereimer gelegt werden, also gefüllt mit Wasser, auch da der Hinweis, nicht nur den Wassereimer hinstellen, sondern auch Wasser reinfüllen und die dann da so 24 Stunden ja richtig sich vollsaugen lassen, damit sie dann gut genährt oder gut versorgt mit Feuchtigkeit in den Boden kommt.
Ist absolut richtig, denn diese wurzelnackte Rose, die wird ja im Oktober gerodet, also aus dem Boden maschinell entfernt, wird dann in einen Kühlraum verbracht und dort kann es schon mal zum Wasserverlust kommen. Also, Sie kaufen eine wurzelnackte Rose im Herbst oder nach dem Winter und bitte, wie Ralf gesagt hat, eine Nacht in einem Eimer mit Wasser belassen und dann zieht sie Wasser, kann Wasser aufsaugen und ist total fit für das Pflanzen.
Muss die dann vorher auch noch gekürzt werden? Also müssten die Wurzeln so ein bisschen abgeschnitten werden und auch die oberen Triebe? Das ist ja immer sowas, was man nicht gerne macht. Also man hat was neu gekauft, man freut sich dran und dann soll man gleich mit der Schere etwas da ja wegschneiden, obwohl für die Gärtner gilt ja, ne, hartes Herz und scharfe Schere, immer griffbereit.
Na klar, ist das ganz wichtig und also es gibt jetzt, also es ist wirklich etwas spaßig ausgedrückt, das Grüne ist die Edelsorte, das Braune ist die Wurzel, das Braune kommt in die Erde. Ich weiß, klingt lustig, aber ist halt so. Und ich sollte beides etwa ein Drittel einkürzen, bevor ich pflanze, weil ich dann den frischen Austrieb oben, also an der Edelsorte beziehungsweise an der Wurzel dadurch initiiere. Und deswegen gar nicht zögerlich sein, ein Drittel jeweils von der Wurzel und von dem oberen Trieb wegschneiden.
Also schnipp schnapp mit der Schere etwas ab. Düngung. Muss ich die Rose, wenn sie in das Pflanzloch kommt, auch noch mit ein bisschen Kompost vielleicht versorgen, damit sie einen guten Start hat? Oder wäre das falsch, dass sie dann direkt zu viel Energie bekommt?
Nein, Kompost ist eine sehr gute Sache als Zugabe beim Pflanzloch, bei der wurzelnackten Rose. Warum? Weil der Kompost das Bodenleben mit fördert und alles, was das Bodenleben fördert, ist gut. Ich brauche nicht in das Pflanzloch im Herbst oder im Frühjahr direkt Dünger hinzugeben, das kommt später. Erstmal anwachsen lassen.
Gut, also ein bisschen Geduld hilft manchmal auch. Hier im Natur- und Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen geht es um die Königin der Blumen, um die Rose. Und gleich sprechen wir dann über den Kauf von Rosen. Gerade eben haben wir gehört, was beim Pflanzen zu beachten ist. Wenn ich mich tatsächlich für eine Rose interessiere, worauf sollte ich da beim Kauf achten? Was zeigt mir zum Beispiel dieses kleine Schild an der Rose an, Burkhard?
Es gibt mehrere Schilder, mit denen so eine Rose etikettiert ist. Einmal ist da der Sortenname drauf und es gibt eine kurze Beschreibung, ob Kletterrose oder Gartenrose und der Sortenname. Und dann gibt es manchmal auch Hinweise, ob diese Sorte prämiert wurde oder nicht. Entscheidend ist, wenn ich eine Rose kaufe, ich sollte mich vorher über die Sorte informiert haben. Und das bedeutet, es gibt Sorten, die werden in den Katalogen gekennzeichnet, die sehr gesund sind. Und es gibt aber auch Sorten, die weniger gesund sind. Also die Kataloge der Rosenzüchter und der Anbieter sind da recht objektiv. Und da kann ich mir ein erstes Bild machen, ob die Sorte, die ich von der Farbe her mag, ob sie gesund ist, weniger gesund ist, ob sie widerstandsfähig ist.
Also da steht dann tatsächlich dran, Vorsicht, diese Rose hier, die wird schnell mal krank, also Hände weg.
Nein, das steht nicht drin, aber das wird natürlich etwas verklausuliert geschrieben. Ich habe da zum Beispiel ein Drei-Sterne-System oder ein Drei-Blatt-System. Drei Blätter grün bedeutet sehr widerstandsfähig. Ein Blatt ist nur grün, heißt Achtung, diese Sorte könnte Mehltau oder Sternrostau bekommen. Also auch hier meine Bitte, die Empfehlung, schauen Sie genau rein, kaufen Sie was Gutes und freuen Sie sich später.
Und auch dran denken, eine gute Rose kostet vielleicht auch ein paar Euro. Also wenn man beim Auto den Ölwechsel machen lässt, dann nimmt man ja auch ein Qualitätsöl und nicht das billigste. Auch bei der Rose vielleicht nicht so sehr auf den Cent achten.
Das in jedem Falle. Und zwar muss man unterscheiden zwischen Sorten, die sehr preiswert über große Ketten angeboten werden und die dann in einer Plastiktüte verpackt sind. Erstens möchte ich kein Plastik. Zweitens, diese Plastiktüte bedingt, dass diese Sorten austreiben. Ich habe 4-5 Zentimeter lange grüne Triebe. Also das ist etwas, was kein guter Start für eine tolle Rose ist.
Burkhard, und nun gibt es da noch so ein Prädikat. So drei Buchstaben sind da häufig zu sehen oder vielleicht auch gar nicht so häufig, weil nicht alle Rosen dieses Prädikat bekommen. ADR steht dann da dran. Das ist eine Abkürzung und die steht für Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, dieser Name ist ziemlich fürchterlich. Wir sagen ADR, Qualitätszeichen. Und das bedeutet, dass in dem Arbeitskreis ADR der Gartenwert über 3 Jahre geprüft wurde. Gartenwert heißt Widerstandsfähigkeit, Winterhärte und auch Blühverhalten. Eine ADR-Rose hat also eine hohe Qualität. Und diese Qualität sollte auch angestrebt werden und ist auch etwas teurer. ADR heißt also, ich kann mich recht gut darauf verlassen, dass diese Sorte, Kletterrose, Gartenrose oder auch Beetrose, Bodendeckerrose, sich sehr gut im Garten entwickelt. Aber die beste Sorte kann auch nur auf einem halbwegs guten Gartenstandort wachsen. Also wenn ich so eine ADR-Rose unter einen Apfelbaum pflanze oder unter eine Hecke, wo es Tropfwasser gibt, dann tut sie sich auch dort schwer.
Jetzt lass uns noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Du sagst, die wird geprüft. 3 Jahre lang dauert das. Dieser Prüfzeitraum umfasst also 36 Monate. Und da gibt es ja über Deutschland verteilt 11 Prüfgärten. Da wird diese Rose oder mehrere von diesen Rosen werden dort angepflanzt. Und was passiert dann mit der Rose?
Die wird über 3 Jahre dort angebaut und zwar an Standorten von Forst bis Weinstephan bis hoch nach Ellerhoop im Raum Pinneberg. Also alle Klimabedingungen in Deutschland decken wir mit der Prüfung dieser Sorten ab. Also 11 Standorte über 3 Jahre und ohne jeglichen Pflanzenschutzmitteleinsatz. Das heißt, hier muss die Sorte zeigen, was sie kann und was sie später auch im Privatgarten leisten soll. Das stellen wir fest.
Denn wenn sie halt hier in ganz Deutschland an unterschiedlichen Standorten ohne allzu große Pflege ja überdauert, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich mir so eine ADR-Rose kaufe und die halt nicht total falsch pflanze, dann habe ich mit der auch ja vielleicht wenig Probleme und ich komme damit gut über die Jahre. Wer meldet denn seine Rosen an, um die in diesen Gärten prüfen zu lassen? Das kann ja wahrscheinlich nicht jeder Züchter machen.
Nein, das kann nicht jeder Züchter sein, sondern Pflanzen können nur von Mitgliedsbetrieben des Bund Deutscher Baumschulen eingeschickt werden. Und das bedeutet, Züchter sind Mitgliedsbetriebe, aber auch Sorten aus dem Ausland, aus England, aus Frankreich. Sogar, wir haben schon eine aus Neuseeland gehabt von Sam McGrady, die in der ADR-Prüfung stand. Diese Züchter melden über einen Mitgliedsbetrieb eine Sorte zur Prüfung an. Und das ist ein unabhängiger Arbeitskreis. Die Züchter sind nicht an der Auswertung der Sorten beteiligt. Das ist aber auch ein sehr fröhlicher Arbeitskreis. Weil da macht das Spaß.
Ja, Gartenarbeit soll ja auch Freude machen. Und ich glaube, alle, die sich für Garten interessieren, die ganzen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die wissen, wie viel Freude der Garten machen kann. Nicht nur, wenn es um die Rose geht, sondern auch um alles andere in den Gärten. Nochmal zu der ADR oder zu den ADR-Rosen. Wie viele sind denn da in den letzten Jahren? Seit 1950 gibt es ja diese Prüfgärten. Wie viele sind da überhaupt ja eingereicht worden?
Sind über 2000 Sorten sind von den Züchtern eingereicht worden und mittlerweile mit Stand vom Dezember, glaube ich, 2018 sind 175 Sorten werden zurzeit als ADR-Sorte geführt.
Das ist ja doch ein echt verschwindend kleiner Teil, wenn man mal überlegt, wie viele Rosen es überhaupt gibt, wie viele Rosensorten.
Natürlich ist das ein verschwindend kleiner Teil, aber da stehen ja, wenn man vor allen Dingen die ADR-Jahrgänge der letzten 20 Jahre nimmt, da stehen die Top-Sorten in dieser Liste. Und ehrlich gesagt, es gibt vielleicht insgesamt 10.000 Sorten, aber wir wären ja schon froh, wie heißt von unserem Verein oder auch im Bereich der ADR, wenn ein, zwei Rosen in irgendeinem Garten stehen würden. Das heißt, die Auswahl ist nicht zu groß und für jeden Geschmack ist da was dabei.
Vielleicht kannst du mal ein paar Rosen nennen, die dieses ADR-Prädikat in den letzten Jahren bekommen haben.
Das ist zum Beispiel eine wunderschöne, duftende Sorte aus dem Hause Cordes, Griffindiana. Da sind wir sehr stolz drüber. Oder es ist der Klassiker Heidetraum von Herrn Noack, der ja mit dieser Sorte Heidetraum, bodendeckende Sorte, ja die Gesundheit bei den Rosen eingeleitet hat. Und schauen Sie mal nach in den Webseiten. Dort gibt es sehr gute Informationen. Eine andere Sorte, die mir erstklassig gefällt, ist die Sorte Balou. Das ist eine sehr kleinblütige Sorte für viele Verwendungszwecke. Was wir erreichen wollen, wir wollen sagen, hier, wir haben tolle Sorten, wir sind von der Züchtung geschaffen worden, aber sie sind pflegeleicht und sie passen wunderbar in Verbindung mit Stauden oder auch anderen Gehölzen.
Und diese Prüfkriterien sind ja wirklich hart und es gibt ja auch den Fall schon mal, dass so ein ADR-Siegel wieder aberkannt wird. Also bekannt ist ja die Strauchrose Schneewittchen, 1958 ist die auf den Markt gekommen, blüht ganz toll in Weiß und wurde 1983 auch als schönste Rose in Weiß aufgenommen, und zwar in den Kreis der Weltrosen, hatte auch das ADR-Prädikat, das wurde aber dann leider 2004 wieder aberkannt. Wie kann sowas passieren?
Ja, das hängt damit zusammen, dass viele der früheren ADR-Sorten heute durch bessere ersetzt werden können, aber bei Schneewittchen ist das nicht so einfach. Ist nach wie vor eine sehr schöne Sorte, weil das Weiß ist leuchtend. Und wie kann es passieren? Ja, die Züchter sind der Meinung, bessere Sorten geschaffen zu haben und diese sollen so eine Sorte wie Schneewittchen ablösen, aber das wird noch etwas dauern.
Wichtig ist ja auch beim Verkaufen von Rosen, wie heißen die eigentlich? Also Schneewittchen ist ja auch ein, wie ich finde, netter Name. Ein Gartenexperte hat mir mal in Bückeburg erzählt, als wir dort Gartenberatung gemacht haben, auch ein Rosenexperte. Ja, also seit einigen Jahren gibt es die Rose Heidi Klum. Die geht weg wie geschnitten Brot, weil die Männer wie irre die Heidi Klum kaufen und sie sich in den Garten pflanzen. Also der Name ist schon auch mit entscheidend als Kaufkriterium.
Bei Heidi Klum scheiden sich die Gartenfreunde und Gartenfreundinnen. Und wenn wir teilweise Führungen haben in verschiedenen Rosarien oder auch beim Bundessortenamt, stellt man mir da fest, wenn man Heidi Klum zeigt, die ruft Spannung hervor. Aber auf der anderen Seite ist eine tolle Farbe, die Heidi Klum Rose hat. Und die zum Beispiel noch so etwas gesund. Das wäre wirklich was sehr Schönes. Aber es ist ja so, wenn man Heidi Klum so auch in Natura sieht, sie braucht ja auch einige Kosmetik, um sich optimal zu zeigen. Und so ähnlich ist es auch bei der Rose.
Also welche Farbe hat denn nun die Heidi Klum Rose?
Sie ist violett und das ist einfach klasse. Sie trifft wirklich den Farbnerv der Zeit und sie duftet auch. Einziges Problem ist, sie braucht besondere Betreuung, um gesund zu bleiben.
Auch die Lieblingspflanze ganz vieler Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die kann mal schwächeln. Burkhard, wie passiert das denn überhaupt? Warum wird die Rose auch mal krank?
Man muss zwei Dinge unterscheiden. Einerseits akzeptiert man bei einem Phlox, dass er Mehltau bekommt, bei der Rose akzeptiert man es nicht. Also wir müssen so ein bisschen auch unsere Einstellung gegenüber den Pflanzen ändern und sagen, auch eine Sorte, eine Rose, die mal einen Befall zeigt mit Mehltau oder vielleicht Sternrosttau, Rost ist ganz was anderes, die kann man tolerieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch widerstandsfähige Sorten und die bitteschön soll man noch pflanzen, da gibt es doch genug widerstandsfähige Sorten.
Genau, also da schon mal drauf achten. Aber wenn es dann tatsächlich passiert ist, Pilzkrankheiten bedrohen ja Rosen tatsächlich, auweia. Und gerade wenn der Sommer warm ist und vielleicht auch noch mal ein bisschen feucht, gut, Feuchtigkeit hatten wir in diesem Jahr nicht allzu viel, aber dann schlagen die Pilzkrankheiten zu. Und eine ganz bekannte Krankheit ist ja der echte Mehltau, der ja auch als Schönwetterpilz bezeichnet wird, weil er oft gerade bei Temperaturen über 20 Grad eben zum Vorschein kommt. Woran erkenne ich als Laie, der eine Rose im Garten hat, dass meine Rose befallen ist und diesen echten Mehltau hat?
Der Mehltau, der echte Mehltau, der befällt junge Triebe, den jungen Austrieb und die Blätter und ist ein weißer, mehliger Belag. Daher kommt ja auch der Name Mehltau. Und der wird manchmal von recht widerstandsfähigen Sorten überwachsen. Sorten, die stark anfällig sind, dort wird er nicht überwachsen. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den zu bekämpfen.
Gut, und darüber sprechen wir jetzt. Also Chemie, das ist ja, glaube ich, bei uns so eine Sache, da sind wir uns ziemlich einig, muss im Garten nicht eingesetzt werden. Wir können es auch mit, vielleicht mit meinem Hausmittel versuchen oder auch mit der scharfen Schere. Also wenn ich einen starken Befall habe, einfach mal rausschneiden und dann ein bisschen abwarten, da wächst wieder was nach.
Ja, also Chemie im Privatgarten ist verpönt und sollte eigentlich auch vom Gesetzgeber her verboten werden, weil wir wollen unsere Natur schützen und deswegen sollen wir Pflanzen nehmen und die eben nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden müssen. Also erste Maßgabe könnte sein, leichter Rückschnitt und die befallenen Triebe herausnehmen und über den Hausmüll entsorgen.
Gut, und dann gibt es ja auch eine Reihe von, ich sage mal, Hausmitteln. Eins, das ist ja der berühmte Acker-Schachtelhalm. Da gibt es dann so eine Schachtelhalmbrühe, die man sich herstellen kann. Die wird dann über die Rosen gesprüht. Und wer so eine Brühe einmal selbst zusammenrühren möchte, der braucht dazu so ein halbes Kilo frischen Acker-Schachtelhalm. Findet man manchmal noch so an Wegesrändern, an den Feldern. Dann über Nacht in 5 Liter Wasser dieses halbe Kilo reinlegen und ziehen lassen. Anschließend dann am nächsten Tag eine halbe Stunde leicht kochen lassen. Und dann alle 2 Wochen die Rosen mit der Brühe im Verhältnis 1:5 besprühen. Das soll helfen. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert. Also meine Rosen zum Glück, die ich im Garten habe, die haben sich immer so ganz gut gerettet. Aber hast du da Erfahrungen gemacht?
Also Erfahrungen mit diesen Mitteln habe ich im eigenen Garten nicht gemacht, weil wir eben Mehltaubefall tolerieren zum Beispiel bei der Sorte Schneewittchen. Aber wir hatten ja vor einer Woche, waren wir auf einer Baumschultechnikmesse und ein Berater aus Süddeutschland hat eindeutig darauf hingewiesen, dass eben dieser Acker-Schachtelhalm-Sud oder zum Beispiel auch das Spritzen mit einer Lösung, die etwas Milch enthält, durchaus bewirkt und mit bestem Erfolg bewirkt, dass man den Mehltau reduzieren kann und etwas auch verhindern kann.
Gut, dass du die Milch erwähnst. Das wäre nämlich das zweite Hausmittelchen, das ich ja kurz mal ansprechen möchte. Und ja, dieses Hausmittel, das besteht aus einem Teil Rohmilch oder Vollmilch. Und diese Milch wird dann mit 8 Teilen Wasser gemischt und in einen Sprühbehälter gefüllt. Und damit werden dann die Rosen besprüht. Auch da muss ich kurz nochmal zurückblicken nach Bückeburg, als wir da vor einigen Jahren, also ich und ein anderer Experte, du bist es ja nicht immer, Burkhard, tut mir leid, auf der Bühne standen. Da sagte mir dieser Rosenexperte, ja, also mit der Milch, das ist ja so ein Ding, ich wollte das nicht glauben. Also in meinem Betrieb, da habe ich viele Gärtnerinnen und die eine etwas jüngere, die hat gesagt, Mensch, ich habe das mal gelesen und gelernt auch ein bisschen und hat da so einen Milch-Wasser-Mix hergestellt, die Rosen damit besprüht und siehe da, sie wurden alle wunderbar. Und der Experte sagte, man muss auch manchmal andere Wege gehen und es schadet ja am Ende den Rosen nichts.
Nein, es schadet nichts und es ist ja auch keine Märchengeschichte, sondern man muss mal den chemischen Hintergrund vom Acker-Schachtelhalm-Sud oder von der Milch mal etwas durchleuchten. Und da stellt man fest, beim Acker-Schachtelhalm ist es Kieselsäure und bei der Milch ist es die Milchsäure. Und diese Säuren, die mögen die Pilze nicht, die verändern einmal die Lebensbedingungen für die Pilze auf den Blättern oder an den Trieben und bewirken wirklich eine Reduktion der Krankheiten oder vielleicht auch bei Sorten, die nur wenig anfällig sind, sie verhindern einen Befall. Dazu kommt noch bei der Milch, dass gewisse Enzyme und Aminosäuren in dem Milchextrakt erhalten ist und das wirkt sich ganz positiv auf die Pflanzen aus. Da ist noch einiges zu tun und da wird auch noch der Profigartenbau einiges lernen, dass man sagt, weg von der Chemie hin zu den Mitteln, die Pflanzen stärken.
Ja, und wer diesen Weg beschreiten will, für den habe ich sogar noch ein drittes Hausmittel. Und immer wenn ich das auf den großen Gartenberatungen da in Bückeburg oder auch Schloss Ippenburg vorgetragen habe, da haben die Menschen immer ganz, ganz gespannt zugehört und sogar mitgeschrieben und waren dann beim nächsten Mal richtig begeistert, weil sie es ausprobiert hatten und es hat geholfen. Und dieses dritte Hausmittel, das gegen den echten Mehltau eingesetzt werden kann, das heißt Steinhauers Mehltauschreck. Hört sich erstmal schon ein bisschen merkwürdig an. Kennst du das?
Ja, ich kenne es und der Name ist leider auch nicht sehr verkaufsfähig. Fördernd oder schrecken. Ich will auch meine Pflanzen nicht erschrecken. Ja, ich erschrecke mit dem Mehltauschreck die Pilze. Warum? Es ist eine Mischung aus Backpulver und weiteren Inhaltsstoffen. Und das ist ein Mittel, was durchaus sehr empfohlen wird. Und wirklich, ich kann mittlerweile, ich habe mich da auch geändert in meiner Meinung. Dieses sind keine Mittel, die als Märchen zu bezeichnen sind, sondern die wirklich einen chemischen und physikalischen Hintergrund haben. Und somit natürlich die Abwehrkräfte der Pflanzen stärken. Und ich schädige nicht die Umwelt damit.
Gut, also Steinhauers Mehltauschreck, ich kann es nochmal auflösen, also diese Zutaten hat wahrscheinlich fast jeder oder fast jede im Küchenschrank stehen. Wir brauchen dazu nämlich nur 3 Päckchen Backpulver, 50 Milliliter Rapsöl und so ein paar Tropfen Spülmittel, das alles in 5 Liter Wasser geben, ordentlich durchrühren und dann nach und nach an die Rosen sprühen. Also gar nicht kompliziert und wenn es hilft, man soll es einfach mal ausprobieren.
In jedem Falle würde ich es ausprobieren und einfach ist die Schlussfolgerung, wenn man die Rose sieht, den Rittersporn sieht oder auch andere Pflanzen sieht im Garten, weg von der Chemie. Gerade zur Zeit sind wir ja dabei, die Umwelt gewaltig zu durchleuchten. Wir wollen sie besser machen, wir wollen sie besser gestalten und da muss ich einfach im Garten auf die Pflanzenschutzmittel verzichten. Das soll eine ganz massive Forderung sein.
Ja, wenn wir jetzt den echten Mehltau durch unsere Hausmittel in die Schranken gewiesen haben, dann lauert aber vielleicht auch noch der Rosenrost auf unsere Pflanze. Rosenrost hört sich auch mal ein bisschen komisch an. Also so eine Pflanze kann ja nicht rosten. Also es liegt dann an der Farbe wahrscheinlich dieses Befalls. Ja,
die Pilzlager, wenn man die Blattseite mal umdreht, die befallen die Pflanze von der Blattunterseite und ich drehe sie um, dann sehe ich so rostgefärbte, wie Rost aussehende Pilze sind mehr orange. Da sind die Sporenlager und Rost ist ein Problem, kriege ich auch nicht mit, egal welchen Mitteln dort behandelt und das ist ein Sortenproblem, vielleicht manchmal ein Standortproblem. Also wenn ich eine Sorte mit starkem Rostbefall im Garten habe, sollte ich die Sorte einfach entfernen. Die Züchtung hält genug andere tolle Sorten bereit.
Also gar nicht groß Gedanken machen, Spaten her, Rose raus. Und dann heißt es ja immer, an diesem Standort, da soll ich nicht sofort wieder eine neue Rose pflanzen, weil der sozusagen erstmal ja so ein bisschen verbrannt ist. Also da wächst die nächste Rose nicht sofort wieder gut an.
Ja, Rosen nach Rosen sollte man nicht unbedingt pflanzen, wenn sie länger da gestanden haben. Wenn eine Rose da 10, 15 Jahre gestanden hat, sollte ich nicht unmittelbar nachpflanzen. Aber ich kann ja dort die Standortbedingungen in dem neuen Pflanzloch etwas verbessern. Das heißt, ich nehme etwa so ein Pflanzvolumen von 2 mal 10 Liter, das ich austausche. Das heißt, ich verändere den Boden, der vielleicht ein paar negative Bedingungen hat durch die lange Standzeit der Rose, mit etwa 20 Liter Substrat, nehme vor die Erde raus, bringe 20 Liter neues Substrat hinein und dann wird auch eine Sorte, die wuchsstark ist, auch bestens dort wachsen.
Nun haben wir ja nicht nur die pilzlichen Krankheitserreger, sondern es gibt ja auch die niedlichen kleinen Krabbeltiere, die Schädlinge. Das heißt, wir Menschen bezeichnen die als Schädlinge. So eine Blattlaus würde sich ja wahrscheinlich nicht selbst als Schädling bezeichnen, sondern sagen, Mensch, ich habe auch meine Berechtigung, ich will auch zurechtkommen in der Welt.
Die Blattlaus ist ein Teil unseres natürlichen Kreislaufes. Und früher war es so, ich sah eine Blattlaus im Garten, sofort Schreck, du bist da. Ich muss sofort mit der Chemie antworten, ist völlig unnötig. Warum? Also die Blattlauszyklen hängen von der Temperatur, hängen ab, auch von der Luftfeuchtigkeit ab. Sie kommen und sie gehen. Und dann gibt es natürlich noch Nützlinge wie die Meisen, die Vögel oder auch die Marienkäferlarven, die dort sehr stark die Blattläuse dezimieren. Man kann die Blattläuse tolerieren. Sollten sie wirklich mal zu heftig sein, dann kann ich sie einfach mit einem Wasserstrahl wegpusten oder auch wegschneiden, aber um Gottes Willen nicht gleich zur Chemie dort greifen.
Also das mit den Nützlingen, das stimmt tatsächlich. Also ich habe es selbst erlebt in meinem Garten im vergangenen Jahr und in diesem Jahr. Ich habe im vergangenen Jahr, soweit bin ich schon, einen Nistkasten selbst gebastelt, also ausgesägt und dann auch an der Gartenlaube befestigt. Schön so, dass er nicht in der prallen Sonne hängt. Da haben Meisen gebrütet und diese Meiseneltern sind munter durch den Garten geflogen und haben eine Blattlaus nach der anderen weggeholt und an ihre Jungen verfüttert. Mein Nachbar, der füttert Gartenvögel und zwar das ganze Jahr über. Also bei uns ist ständig was los. Wir haben da kleine Heerscharen von Spatzen. da ist nichts mehr mit Blattläusen. Also vielleicht auch da der Appell, so ein bisschen den Garten noch natürlicher zu gestalten, auch den Vögeln so einen Raum zu geben, an dem sie leben können und sich wohlfühlen können.
Der Garten ist so ein ganz tolles Ökosystem. Das heißt, wenn ich eine Pflanzenvielfalt habe, etwas für die Insekten tue, vielleicht eine kleine Wasserstelle habe, wo die Insekten dort Wasser tanken können, trinken können, aufnehmen können, oder wenn ich Nistkästen aufhänge, dann schaffe ich mir in meinem Garten ein tolles Ökosystem. Und dann kommt ja auch so, dass ich die Pflanzenvielfalt fördern möchte. Wir wollen ja keine Monokultur mehr haben. Das heißt, durch Rose, durch Stauden, durch Hortensien kann ich zum Beispiel ein Farbspektrum während der ganzen Vegetation mir schaffen. Aber ich muss dieses Ökosystem durch die Vielfalt schaffen. Das regelt sich nachher sehr gut allein. Und ich habe dann wenig Probleme mit Schadinsekten. Und das Thema Pilze, hat man ja gesagt, ist eine Sortenfrage.
Genau. Was mich jedes Jahr allerdings Ende April, Anfang bis Mitte Mai ereilt, das heißt mehr meine Rosen, das sind so eingedrehte Blätter, so zigarrenförmig eingerollte Blätter. Da hat dann die Rosenblattrollwespe zugeschlagen. Wie ist dieser Mechanismus zu erklären, dass sich die Blätter so einrollen, und ist das ja eine Gefahr für die Rose?
Nein, das ist keine Gefahr. Man sieht es überwiegend an hellgrünen Blättern und sehr früh nur im Jahr. Was geschieht? Ein Insekt, die Blattrollwespe, so sticht den Blattrand an und will in dem dann sich einrollenden Blatt die Eier ablegen. Also nicht jedes eingerollte Blatt beinhaltet eine Larve. Was kann ich tun? Gar nichts. Tolerieren, wegnehmen vielleicht die Blätter. Ich kann dann sie abzupfen und kann sie dann auch wieder bei den Hausmüllen sorgen. Aber es gibt kein Mittel, was hilft.
Der letzte, ja in Anführungsstrichen, Schädling, den ich ansprechen möchte, ist der Rosentriebbohrer. Da hast du mir immer erzählt, es gibt auch einen, der von unten nach oben sich durchbohrt und der andere von oben nach unten durch den Rosentrieb. Ist das wirklich so?
Ja, das ist schon ein lustiges Gärlchen. Es gibt den Rosentriebbohrer, der aufwärts bohrt, und einer, der abwärts bohrt. Beide haben zur Folge, geht durch den Garten, so wenn die Rose schon ziemlich ausgetrieben, und plötzlich hängen die oberen Triebe herab, sie knicken ein, und dann hat der Triebbohrer dort sein Werk getan. Das heißt, wenn man mal hinschaut, kann man irgendwo ein ganz kleines Loch sehen. Der Rosentriebbohrer, es findet eine Eiablage statt, es entwickelt sich eine Larve, also ein Insekt, bohrt so einen Trieb an, der muss noch sehr weich sein, feuchte Eiablage, und dann die Larve, die futtert sich dann durch den neuen Trieb und bringt ihn dann zu Instabilität, er hängt über und vertrocknet. Auch das ist zu tolerieren. Ich schneide das ab, und wenn dann alle Insekten wieder weg sind, dann treibt die Rose wieder munter durch. Und außerdem, wenn eine Rose so 10 Triebe hat, wenn er ein- oder zweimal befallen sind, ist doch kein Beinbruch. Die Rose schafft das schon.
Also wichtig ist auf alle Fälle, immer die scharfe Schere dabei zu haben als Gartenmensch oder als Gartenfrau oder Mann. Ja, jetzt haben wir einiges über Krankheiten und Schädlinge besprochen. Die gehören halt auch mit dazu zur Gartenwirklichkeit. Aber natürlich ist so ein Garten auch ein, ja, ich sag mal so ein bisschen überhöht, so ein Quell der Freude. Also ich kann da etwas gestalten, meine eigene Welt mir aufbauen. Ich kann da Obst und Gemüse anbauen. Ich kann Zierpflanzen dort in den Garten setzen. So ein kleines Paradies kann ich mir schaffen, indem ich auch mal ins Grüne so ein bisschen blicken kann. Da gibt es ja auch Versuche oder Studien. Wenn ich im Krankenhaus bin und sehe draußen aus dem Fenster sehe ich was Grünes, dann werde ich eher gesund, als wenn ich da auf eine triste Hauswand blicke. Also Garten hilft dem Menschen komplett.
Ja, natürlich hilft das. Das ruft eine positive Stimmung hervor und Freude. Freude natürlich, wenn die Pflanzen sich entwickeln, wenn sie wachsen, wenn sie blühen. Ich kann im Frühjahr mit den ersten Beet- und Balkonpflanzen beginnen. Ich muss nicht viel Geld investieren. Ich muss sicherlich auch den Geldbeutel etwas beachten, aber es fängt an mit den Beet- und Balkonpflanzen und mit den Gehölzen, die vielleicht da stehen. Ich frage mich schlau bei anderen Gärten. Ich kann die offene Pforte in Hannover nutzen und schaue herum, was dort wächst, nehme dort ein paar Informationen mit, und die bekomme ich auch überall, dann kann ich mir eine Vielfalt schaffen im Garten, die einfach toll wächst, und zwar vom Juni bis zum Oktober, November, bis zum ersten Frost. Dazu gehört die Staude, dazu gehört das Obst und dazu gehört auch die Rose. Und natürlich gehören auch ein paar Krankheiten dazu, aber ich glaube, wir haben genug Hinweise gegeben, dass wenn ich auf die Sorten achte und auf eine schöne Blühfolge im Garten, dann habe ich ein ganz tolles Wohlempfinden, dann habe ich eine wunderschöne Oase zu Hause. Da fühlen sich auch die Tiere wohl. Wo die Tiere sich wohlfühlen, wo die Pflanzen sich wohlfühlen, da fühle ich mich auch wohl.
Ach, wunderbar. Das hört sich ja richtig gemütlich schon an. Also wir konstruieren jetzt mal in Gedanken hier in dem Garten so einen schönen Sitzplatz. Und da ist es ja auch der Wunsch von vielen, eine schöne Duftrose dahin zu setzen. Wenn ich so am Ende des Tages, wenn ich von der Arbeit komme, mich so ein bisschen entspannen will und ja, so tief durchatme und dann atme ich vielleicht so den Duft der Edelrose Augusta Luise ein. Die hat ja so einen ganz starken, süßlich-fruchtigen Duft. Das ist ja auch, glaube ich, so ein echter Klassiker, oder?
Die Augusta Luise ist eine wunderschöne Sorte. Die Farbe ist fruchtig, ansprechend, ist reichblühend, blüht fast das ganze Jahr und die Farbe macht Lust auf mehr Rose und ist einfach ansprechend. Und das Tolle an der Sorte ist, sie wächst eigentlich in jedem Garten und zeigt auch keine Probleme, was den Pflanzenschutz betrifft.
Nun gibt es aber natürlich nicht nur die Augusta Luise, sondern eine weitere tolle Duftrose wäre, finde ich jedenfalls, die Rosa Rugosa Alba, also die Kartoffelrose mit diesen tollen weißen Blüten.
Das ist einfach klasse. Rosa Rugosa Sortiment ist natürlich eine Sorte, die sehr widerstandsfähig ist und vor allen Dingen auch wunderbar duftet.
Und bei den mittelhohen Duftrosen, also es gibt ja natürlich auch die Duftrosen in verschiedenen Höhen, also bei den mittelhohen, da ist vielleicht auch die Graham Thomas, die blüht ja so gelb, oder auch die Duchess of Portland, die blüht rot, ja so ein echter Hingucker.
Das sind natürlich dann Sorten, die sind wunderschön, Graham Thomas, Austin Sorte, eine klassische englische Sorte im Gelb, im Touch zu Orange, wunderschön, und die Portland-Rosen an sich duftet wunderbar. Und jetzt natürlich, wenn ich etwas mehr Platz im Garten habe, dann kann ich mit solchen Rosen, die Portland-Rose oder die Damascena-Rosen, da gibt es einige zu nennen, die duften, die blühen, das ist Rosenleben pur.
Und wenn du sagst, ein bisschen mehr Platz haben, es muss ja nicht nur in die Breite gehen, es geht ja auch manchmal in die Höhe. Also ich habe ja auch Kletterrosen, wie zum Beispiel die Laguna, die so dunkelrosa blüht, auch ein ganz fantastischer Duft, und mit der kann ich auch toll was beranken.
Natürlich, wunderbar sind Kletterrosen, das heißt, Kletterrosen brauchen eigentlich wenig Boden und ich kann sie dann an einem Eisengerüst ziehen, an einem Holzgerüst, an der Pergola hochziehen, und das ist einfach schön, weil sie eine tolle Farbe hat, kaminrosa, duftet, sehr viele Blütenblätter, glänzendes Blatt, tolle Sorte, macht Spaß.
Und wenn wir jetzt dazu animieren, Rosen zu kaufen und sich Rosen in den Garten zu setzen, neben natürlich all den anderen Pflanzen, die es gibt, also das wollen wir auch nochmal sagen, wichtig ist, dass man eine gute Mischung im Garten hat, also bitte vielleicht nicht unbedingt nur Rosen in den Garten stellen, das kann am Ende auch ein bisschen langweilig werden, aber bei den Rosen könnte ich auch ein bisschen darauf achten, dass ich halt auch welche habe, die ungefüllte Blüten haben, denn wir wissen ja, die Bienen sind bedroht, die Bienen brauchen Pflanzen, die sie anfliegen können, aus denen sie sich ernähren können, aus denen sie etwas sammeln können, also da vielleicht auch der Appell, ruhig mal eine ungefüllte Rose in den Garten stellen.
Natürlich, und da gibt es gerade einige Sorten, die zurzeit sehr erfolgreich angeboten werden und auch gepflanzt werden. Eine zum Beispiel, passt gerade der Name gut, Bienenweide Rosa. Die kann ich zwischen Stauden pflanzen, die kann auch mal von der Staude überwachsen werden. Die ist so wuchsstark und blüht rosa, sie ist also nicht gefüllt. Da fliegen die Insekten drauf und sieht wunderschön aus in Kombination mit Rittersporn, mit Phlox oder mit dort den verschiedenen anderen wunderschönen Stauden. Und das ist einfach was Tolles. Also Mut zur Vielfalt und mal ruhig auch ein paar Dinge durcheinander pflanzen. Also was wir ja nicht mehr wollen, diese geordneten schachbrettartigen Systeme im Garten, das ist nicht schön. Braucht man auch nicht mehr.
Das geht ja auch so weit, dass man sagt, also auch Gemüse kann ins Blumenbeet und umgekehrt.
Na, selbstverständlich kann ich pflanzen, Mut zur Vielfalt, und wer Spaß hat an der Pflanze, der soll doch das pflanzen, was er möchte, und muss doch nicht dann auf den Nachbarn oder die Schwiegermutter hören.
Das wäre auch noch schöner, was? Also, das ist doch mein Gartenreich.
So ist es. Und deswegen möchten wir, der Ralf und ich, einfach erreichen, dass Sie mehr Mut haben. Pflanzen Sie los, legen Sie los, aber bitte etwas informieren. Mal reinschauen, sich beraten lassen und dann einfach nicht bremsen lassen.
Ja, Burkhard, das war ein ideales Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch mit dir.
Ja, gerne. Immer weiter so. Und ich hoffe, wenn es gelungen ist, dass man nachdenkt und sagt, was kann ich verändern? Natürlich muss auch der Geldbeutel geschont werden, aber Mut zur Veränderung, und ich will nicht sagen Mut zur Lücke, sondern Mut zur Vielfalt im Garten, und einfach mal loslegen.
Ja, das war der Natur- und Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen, heute rund um die Rose mit Ralf Walter und mit Dr. Burkhard Spellerberg, dem Vorsitzenden des Vereins Rosen- und Gartenwelten in Hannover. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Vergnügen im Garten und auch auf alle Fälle immer einen guten Erfolg.
Jawohl, das wünschen wir Ihnen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu.
Alles Möhre oder was?
Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen.